der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und heute habe ich mal wieder einen Gast hier im Podcast-Studio. Er ist Jahrgang 79, verheiratet, Papa von zwei Kindern und seit 2015 arbeitet er als Kinder- und Jugendevangelist für KEB Deutschland im Regionalbüro hier in München. KEB, das heißt Kinder entdecken die Bibel. Herzlich willkommen, Lars Göhl. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Lars, ich möchte mit dir heute vor allem darüber sprechen, wie wir unsere Kinder mit dem Evangelium erreichen und wie wir ihnen Gottes Wort lieb machen können. Aber bevor wir da einsteigen, was ist eigentlich KEB und was machst du da genau?
Was ist KEB? Also KEB ist ein internationales Missionswerk, kommt von den USA, Child Evangelism Fellowship ursprünglich, also vom Englischen her, und ist seit 75 Jahren jetzt, dieses Jahr haben wir Jubiläum in Deutschland, und seit 45 Jahren in München tätig. Und KEB ist ein Missionswerk, das explizit dafür da ist, um Kindern das Evangelium Jesus lieb zu machen und zu verkünden. Genau, und das machen wir weltweit und wir hier in München auf unterschiedlichste Art und Weise.
Ja, wir arbeiten als Gemeinde ja immer wieder auch mit euch zusammen. Wir hatten gerade am Tag der offenen Tür mit dir ein großes Kinderkonzert hier. Und vom 23. bis 25. Mai finden bei uns in den Pfingstferien die Lego-Bautage statt. Ich glaube nicht mit dir, aber
mit Renana.
Ja. Mit Renana und auch mit eurem großen Vorrat an Lego-Bausteinen. Jedes Mal wieder faszinierend, was die Kids da für Welten erschaffen. Und eine Anmeldung ist auch noch möglich über unser Gemeindebüro. Ich verlinke den Kontakt gern in der Podcast-Beschreibung. Lars, vor deiner Zeit bei KEB Deutschland warst du eine Zeit lang Pastor, sogar hier in München-Mitte, und du bist auch Polizist. Wie kamst du dem Wechsel vom Staatsdienst in den geistlichen Dienst?
Ja, ich war Polizist und dann habe ich immer früher gesagt, als ich ein Pastor war, das P ist geblieben, gell? Ja, wie kam der Wechsel von der Polizei in den geistlichen Dienst? Eindeutig, ganz klar, Berufung. Reden Gottes in meinem Leben. Und das hat damit stattgefunden, dass ich herausgefordert bin von meinem ehemaligen Jungscharleiter, so ein Jahr für Gott zu machen vielleicht. Er hatte das gemacht, er war zwei Jahre in den USA, hat da in einem Projekt in den USA für Häuserbau, Habitat for Humanity heißt das, mitgeholfen. Und und dann kam er zurück und war ganz begeistert und hat davon geschwärmt, wie ihn das auch geprägt und verändert hat, und hat gemeint, Lars, das wäre doch genau was für dich. Und dann habe ich gesagt, Mai, ich bin ja Beamter, ich bin Polizist, das ist ja bei mir schwierig, ich kann ja nicht einfach aus dem Job raus und dann wieder rein und so. Und dann habe ich mich aber ein bisschen schlau gemacht und im Landesbeamtengesetz gab es die Möglichkeit, ein Jahr unbezahlten Urlaub zu genehmigen für soziale Projekte. Und das wäre ja auch ein soziales Projekt gewesen, natürlich auch ein geistliches Projekt. Und dann habe ich mich dafür beworben. Zeitgleich aber, oder davor, hatte ich aber schon Gottes Reden auch in die Richtung gehört. Ich habe Bücher von Jim Elliot gelesen und der Spruch, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann, der war und ist ganz prägend für mein Leben. Und ich habe in Predigten, in Andachtsbüchern, im Gebet, im Gespräch mit anderen Leuten Gottes Reden eigentlich klar in diese Richtung gehört. Und naja, dann habe ich diesen unbezahlten Urlaub beantragt und der kam zurück abgewiesen. Ja, und wenn es zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, kann der abgewiesen werden. Und die standen offensichtlich dagegen. Und dann war ich aber nochmal in dem Prüfungsmodus, Gott, was willst du jetzt von mir? Und dann war Gottes Reden aber im Vorfeld und in dieser Zeit eben durch diese auch weitere Predigten, Andachten, Bücher lesen, so klar und deutlich. Und Gott hatte mir das auch deutlich gemacht im Bild von einem Adler. Ich soll meine Sicherheit verlassen, um quasi fliegen, Vertrauen auf ihn zu lernen. Ein Adler schmeißt wohl sein Baby aus dem Nest, aus dem Horst, und entweder flattert der kleine Adler oder, und das ist ganz sicher, die Adlermama oder Papa taucht unter dem Kleinen auf nach einer Zeit und fängt ihn wieder auf, und dann wiederholt sich der Prozess, bis der Kleine fliegen lernt. Ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich so ist, aber in dem Buch wurde das so beschrieben und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, meine Sicherheit, nämlich meinen Beamtenstatus zu verlassen dann und ganze Sache mit Gott zu machen. Habe dann gekündigt, um dieses Jahr für Gott zu machen. Aus einem Jahr wurden anderthalb und danach war der logische weitere Schritt einfach Theologie zu studieren. Und so ging dann Gottes Führung einfach weiter, ganz in den vollzeitlichen Dienst bis heute.
Wo hast du studiert?
Am Theologischen Seminar Rheinland und früher hieß das Neues Lebensseminar. 4 Jahre. Anton Schulte ist da so das Schlagwort.
Wie bist du eigentlich selber zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Wann war das und gab es da auch ein bestimmtes Erlebnis oder wie lief das bei dir?
Ja, wie bin ich zum Glauben gekommen? Also, ich verdanke da ganz viel meinen Eltern, meiner Familie, die mich immer überall hingefahren haben. Also zum einen natürlich mitgenommen in den Gottesdienst. Meine Eltern leben bewusst mit Jesus und insofern war der Glaube für mich immer ganz was ganz Natürliches. Und ich würde auch behaupten, sowieso für Kinder in einem bestimmten Alter ist Glaube an Gott, die Vorstellung, es gibt einen Gott. Die Welt ist nicht durch Zufall erschaffen, sie ist geschaffen worden, ist was ganz Logisches, Natürliches. Und deshalb ist es auch so gut, an den Kindern anzufangen, finde ich. Und ich durfte das eben selber erleben und habe mich dann, was für mich eigentlich ganz klar war, schon immer bewusst auf einer Kinderfreizeit auch entschieden, mit Jesus zu leben. Und seitdem oder auch davor schon, gehe ich eigentlich, ich hoffe, relativ konsequent meinen Weg mit Jesus. Weil ich das angenommen habe, dass er für mich gestorben ist, dass ich Sünder bin, dass ich Vergebung brauche und dass er mir das ewige Leben schenkt und ich es nur als Geschenk erhalten kann. Ja.
Lars, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir unsere Kids mit dem Evangelium erreichen. Das ist deine Leidenschaft, dafür investierst du ganz viel Zeit und Kraft und Liebe. Und ich würde gern zum einen darüber reden, was Organisationen wie KIB leisten können, aber zum anderen auch, was die Verantwortung von uns Eltern ist und wie wir sie gut ausfüllen können. Wie würdest du denn das Verhältnis beschreiben zwischen der Kinder- und Jugendarbeit von Gemeinden oder auch Organisationen wie KIB, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die geistliche Erziehung im Elternhaus?
Okay, das ist ein großes Thema. Und da kann man jetzt sehr viel drüber sagen. Also ich fange mal vielleicht da an. Was kann KIB leisten? KIB, wir als vollzeitliche Mitarbeiter oder auch Ehrenamtliche. Und das ist dann auch das Pendant dazu in einer Gemeinde. Wir haben die Kinder punktuell. Und Gott beruft einzelne Menschen in diese Arbeit, in diese Arbeit mit Kindern bewusst. Übrigens, Spurgeon hat einmal gesagt, die besten Prediger sollen die Kinder unterrichten, also die besten Prediger. Und da fängt ja auch schon so ein bisschen an, was KIB leisten kann und was Gemeinden leisten können. Wir sollten auch einen Schwerpunkt darauf legen, oder das versucht KIB, die Kinder möglichst früh mit dem Evangelium zu erreichen, ihnen Gottes Wahrheiten ins Leben zu sprechen, ihnen zuzusprechen. Und ganz wichtig, als Vorbild zu dienen. Ich kann mich erinnern, in 7., 8. Klasse Religionsunterricht haben wir einen Test geschrieben und ich weiß nicht, wie unsere Religionslehrerin das bewertet hat. Aber ich weiß noch, es gab eine Frage, wer sind deine Vorbilder in diesem Test, evangelisch Religion. Und ich habe geschrieben, Martin, Heiko, Frank. Und dann kam der Test zurück. Und ich weiß eben nicht, ob es darauf Punkte gab auf diese Frage oder ob das irgendwie so eine Extrafrage war. Aber mit Rotstift stand daneben, wer ist das? Ich sehe das heute noch so vor mir. Und dann sagte ich, was kann ich dafür, dass die meine Jungscher-Mitarbeiterin nicht kennt? Weil das waren meine Vorbilder, die haben mich geprägt. Auf Jesus hin, aber auch so im Alltag, also grundsätzlich. Und da haben wir eine riesen Chance, Wahrheiten Gottes über unsere Persönlichkeit den Kindern vorzuleben und weiterzugeben. Und da auch da ist es, wie in allem Geistlichen, ist es wichtig, das gesprochene Wort muss natürlich mit den Taten möglichst übereinstimmen. So, und das versucht KIB zu leisten. Das können wir natürlich nur punktuell. Deshalb versuchen wir, Ehrenamtliche zu gewinnen, Gemeinden zu stärken in Schulungen, damit sie diesen Auftrag bewusst leben können, damit die beste Botschaft, das Evangelium, in möglichst bester Art und Weise auch den Kindern nahegebracht wird. Und nicht so nach dem Motto, was oft in den Gemeinden ja irgendwie ist, die Kinder, Hauptsache die Kinder sind betreut, die Erwachsenen leben schön Gottesdienst und dann holt man sie irgendwie ab. Nein, das wäre eigentlich in meinen Augen eine sehr vertane Chance. Und deshalb, ich zitiere nochmal Spurgeon, die besten Prediger. Das möchte ich oder wir als KEB eben fördern, diesen Blick, das Beste auch für die Kinder schon investieren und ihnen zu geben. So, das schließt aber die Verantwortung von Eltern nicht aus. Und weil, wer ist das erste Vorbild? Es sind Mama und Papa. Und mein Noah, für den ist ganz klar schon immer wieder früh gewesen, und ich denke, so geht es vielen Eltern, er will so werden wie der Papa. Ja? Er will, also eigentlich hat er vor kurzem seinen Berufswunsch so beschrieben, er will bei KEB arbeiten, Maria arbeitet bei MAN, und er will bei MAN arbeiten, und dann will er noch Fußballprofi und professioneller Schlagzeuger werden. So, das sind Fußballprofi und Schlagzeug, kommt jetzt nicht von uns, aber bei KEB und bei MAN zu arbeiten, das kommt von den Eltern. So, Noah und Hannah haben sich schon sehr früh für Jesus entschieden, mit 3 und/oder 4 Jahren, so etwa, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. In der Kirchengeschichte wissen wir von Zinzendorf, Corrie ten Boom und anderen bekannten Menschen, die mit Jesus gegangen sind, dass sie sich auch, Zinzendorf glaube ich war auch 3 Jahre, als er sich für Jesus entschieden hat. Und insofern ist es auch die Verantwortung der Eltern, den Glauben zu Hause vorzuleben, als gutes Vorbild. Das heißt, wie sehen mich meine Kinder, wenn ich zu Hause sitze? Sehen die mich nur am Handy hängen oder sehen die mich auch mit dem Buch oder der Bibel in der Hand? Was prägt unseren Familienalltag, zum Beispiel die Musik, die so im Hintergrund läuft? Ist das jetzt nur Radio, also nichts gegen Radio, nichts gegen weltliche Musik in dem Sinne? Aber, und das darf ich zum Beispiel erleben, das ist jetzt so eine persönliche Sache von mir, dadurch, dass ich dieses Musikprojekt auch habe und Gott mir Lieder geschenkt hat, die ich vertonen durfte, erlebe ich immer wieder, dass Familie mir das rückspiegeln, dass meine Lieder, und ich hoffe auch andere geistliche Lieder, aber dass die den ganzen Tag rauf und runter laufen. Und das ist für mich etwas, was auch eine Familie, was auch Eltern fördern können. Denn es ist ein Unterschied, ob sie hören irgendwie das neueste Lied von irgendeinem Deutschen. Ich bin da ganz schlecht drin, keine Ahnung, aber Udo Lindenberg hat jetzt irgendwie so ein Lied.
Komet. Da bin ich gut drin.
Ah, okay, ja, nee. Und er will zweimal, sein Abgang will zweimal so stark sein oder irgendwie.
Wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet.
Ach so, ja, genau. Also irgendwie sowas, ja. Und nur zweimal so stark oder zweimal.
Der Noah, weiter kann ich's nicht.
Der Noah hört das die ganze Zeit. Das ist das eine. Okay, aber es ist doch viel schöner, wenn den Liedern irgendwas von Jesus und eine Zusage, Gott ist bei dir oder du bist, so heißt das eine Lied von mir, von Gott einfach phänomenal, super gut geschaffen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo wir Stellschrauben auch drehen können. Abends beten, morgens beten, die Kinder ins Gebet selber nehmen. Beten wir als Eltern für unsere Kinder? Wenn ja, wie oft? Wann? Nur wenn es Probleme gibt oder regelmäßig, befehle ich sie Gott an. Das sind so Dinge, die ich auch, also ich bin da kein Experte, aber Maria und ich, wir sind da immer noch am Lernen. Das heißt, auf der einen Seite bin ich ja auch selber Vater und auf der anderen Seite als KEBler und das auch zusammenzubringen. Genau, und da sind wir alle wachsende, Lernende in der Nachfolge.
Ja, das mit der Musik, das kann ich nur unterstreichen. Also auch deine CDs laufen bei uns rauf und runter. Unsere Kids haben es erst gestern Abend wieder gehört vorm Einschlafen, aber das läuft auch im Auto, das hören die sich auch beim Aufräumen an und zwischendurch immer wieder. Und ich merke, das macht was mit den Kids. Was ich auch sehr mag, sind diese vertonten Bibelverse von Danny Platt. Das hören wir auch gerne auf Autofahrten und das freut mich immer, wenn die Kids sagen, wir wollen das jetzt hören. Und dann mache ich das an und dann singt das ganze Auto aus vollem Hals diese Bibelverse und das ist, also da geht dir das Herz auf als
genau.
Vater.
Genau, also das ist so herrlich, also wie, genauso bei uns zu viert im Auto, Danny Blatt, Bibelverse singend hören, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das sind Zusagen, mit denen geht man viel anders durch den Tag.
Hast du sonst noch Tipps, vor allem was jetzt das Evangelium angeht, wie man das im Alltag, im Familienalltag ja, anschaulich machen kann, auch den Kindern vermitteln kann. Denn das eine ist ja, ihnen zu sagen, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, er hat deine Schuld getragen, du kannst durch ihn versöhnt sein mit Gott, ein neues Leben bekommen, das zu sagen. Aber wie wird das anschaulich im Familienalltag? Hast du da Ideen?
Also, wenn es um Jesus und sein Erlösungswerk geht, dann müssen wir das für die Kinder ja irgendwie greifbar machen. Und da ist das große Thema eben die Vergebung. Erlösung basiert darauf, dass Jesus uns vergibt. Warum? Weil er es kann. Weil er die Strafe bezahlt hat, weil Gott gerecht ist. So. Und das heißt, für mich ist es auch im Alltag Parallelen zu ziehen zu diesen Themen des Evangeliums. Also zum einen den Kindern immer wieder zu sagen, ich bin geliebt, oder nicht ich, also ich auch, aber den Kindern, du bist geliebt von Gott. Und so wie ich dich als Vater liebe, liebt Gott dich noch viel mehr. So. Aber den Kindern auch deutlich machen, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind, weil dann werde ich als Vater auch mal richtig sauer. Ja, und da muss ich auch wachsen und reifen. Aber Gott wird auch zornig, berichtet die Bibel. Und ihm gefallen Dinge nicht. Und er legt auch den Finger auf die wunden Punkte bei den Dingen, die wir im Leben nicht so gut hinbekommen. Und auch da das mit unserem eigenen Leben immer reflektieren, okay? Aber die Liebe Gottes, die bleibt bestehen, so wie meine Liebe auch bestehen bleibt, auch wenn Noah ungehorsam war. Ja, und dann bin ich mal sauer und so, nachher nehme ich ihn aber auch wieder in den Arm. Und das basiert aber auf dieser konsequenten Liebe, dass ich meinem Sohn vergebe. Warum? Weil ich es kann und gegebenenfalls manchen Schaden halt selber repariere. Ja, nehmen wir mal an, Noah schießt eine Scheibe kaputt, dann bin ich es ja, der die Scheibe reparieren muss. Der Noah kann das gar nicht. Ja, aber ich gehe zum Glaser, kaufe ein Glas, baue das ein, habe die Arbeit und die Mühe. Und so hatte Gott die Arbeit und die Mühe bezahlt die Strafe. Und dann kann er auch vergeben. Und dann nehme ich Noah in den Arm und sage Noah, hey, alles wieder gut. Okay, ich liebe dich. Und so ist auch Gott. Und diese Beispiele im Alltag einflechten. Ja, zum Beispiel so.
Die ergeben sich ja im Alltag ganz automatisch.
Ja, gibt manche Gelegenheit.
Ja, ich hatte vor ein paar Wochen eine Begegnung mit einem Papa hier in der Gemeinde. Der war zu Besuch da und der sagte mir, ich will nicht, dass mein 5-jähriger Sohn schon was vom Kreuz und vom Tod Jesu hört. Das ist zu blutrünstig, der kriegt da Albträume. Wie ist deine Erfahrung? Kann man Kids das schon zumuten oder gibt es Bibeltexte, gerade auch was das Evangelium angeht, die müsste man mit ab 16, vielleicht besser noch ab 18 labeln und da sollte man die Kids einfach erstmal davor schützen?
Ja, was kann man Kindern heute zumuten? Also ehrlich gesagt, wenn ich in die mediale Welt schaue, dann wird den Kindern viel Schlimmes zugemutet, was ich nicht gut heiße. Sprich in Filmen, Videospielen, auch musikalische Texte oder in der Schule. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Noah musste jetzt zu Fasching und auch zu Halloween, lustigerweise, musste er zweimal in der Schule in Deutsch eine Lügengeschichte schreiben. Ja? Einfach, ich weiß nicht, was die erzieherische Maßnahme darin ist, oder man kann ja auch eine Fantasiegeschichte oder eine erfundene Geschichte sagen. Aber eine bewusste Lügengeschichte, das mutet man den Kindern ja auch irgendwie zu. Zumal man Lügen ja gar nicht lernen muss eigentlich. So, die Wahrheit sagen, das wäre ja das viel spannendere Thema. Aber gut, Harry Potter, die kleine Hexe, und dann verbunden mit einigen Fratzen und fiesen Monstern.
Und das ist ja alles noch sehr nett. Also ich habe vor kurzem ein Buch gelesen darüber, wie es heute auf den Schulhöfen zugeht. Schon ganz früh die Kids mit übelster Gewalt über ihre Handys in Kontakt kommen, mit Pornografie, mit allem Möglichen. Und das nicht mit 18, mit 16, sondern teilweise in der 5. Klasse. Also das ist ja crazy.
Ja, und das ist ganz furchtbar. Ja, ist wirklich crazy. Und dann verstehe ich das Maß da nicht. Ich finde es natürlich richtig und gut, sein Kind grundsätzlich zu schützen. So. Nur wir müssen gucken, wo müssen wir dann überhaupt anfangen mit dem Schützen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Vater jetzt sein Kind auch vor diesen Einflüssen generell schützt, die in der Gesellschaft überhaupt frei sind. Und Kirche, Gemeinde, Glaube, Nachfolge ist immer ein besonderer, schützenswerter Ort. Und es ist auch sowieso ein Ort des Schutzes. Das schließt aber nicht aus, dass wir die Wahrheiten, die die Bibel eben selber beschreibt, auch weitersagen. Jetzt kommt es aber in meinen Augen auf das Wie an. Das heißt, wenn ich mit Kindern im Vorschulalter rede, werde ich natürlich anders reden als mit Kindern, die angehende Teenager sind oder dann wieder mit Jugendlichen. Das heißt, wie intensiv beschreibt man oder veranschaulicht gar dieses Sterben, dieses Leiden Jesu. Aber dass jemand stellvertretend bezahlt die Schuld und dass es ein grundsätzliches Sterben gibt, das ist zum Beispiel bei Vorschulkindern überhaupt kein Problem. Und dass Jesus für uns gestorben ist, können auch Vorschulkinder gut verstehen, ohne jetzt traumatisiert zu werden oder blutrünstig. Aber ich muss ja eben nicht erzählen den Vorschulkindern, dass Jesus brutal gegeißelt worden ist vorher und dass ihm die Hautfetzen mit den Geißeln vom Körper gerissen worden sind, wahrscheinlich der römischen Tradition nach.
Genau, und das kann ja auch manchmal, selbst wenn man das den Erwachsenen erzählt, auch so ein bisschen den Blick verstellen darauf, was dann noch viel größere Schmerz war, den Jesus am Kreuz getragen hat. Dann ist es ja lang nicht nur der körperliche Schmerz, sondern auch diesen Zorn Gottes auf sich zu haben. Das wird durch das Kreuz für uns besonders sichtbar, aber das ist sowieso unbeschreiblich eigentlich, auch für Erwachsene, was das für ein Schmerz war, was Jesus da getragen hat. Ja. Ich finde es sehr gut. Also ich weiß, dass auch manche sagen, das kann man Kindern nicht zumuten. Ich weiß, dass du das anders machst. Du besingst es sogar. Ich denke an das Lied, das du auf deiner neuesten CD hast, Der Herr der Welt. Er ist der Herr der Welt. Der größte Superheld starb am Kreuz für dich, nahm deine Schuld auf sich, wo das ganz deutlich wird. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und auch der Tod ist ein Thema in deinen Liedern. Ich denke an das Lied Mein Bürgerrecht ist im Himmel und da singst du auch schon mit den Kindern und wenn ich einmal sterben muss, dann droht mir keine Gefahr. Und es ist schon dieser Trost auch für die Kids, hey, wenn ihr mit Jesus lebt, dann da kommt noch was Großartiges danach oder dann geht es erst richtig los, wenn du einmal sterben musst. Wenn ich unsere Kids frage, ob sie das zu brutal finden, dann sagen die ganz klar nein. Also ich habe die Tage mal mit ihnen darüber gesprochen, für die ist das noch, würde ich sagen, selbstverständlich, dass wir das brauchen. Vielleicht wird es auch immer selbstverständlich sein, so wie du das auch von dir beschreibst. Manchmal denke ich aber auch, vielleicht ist es fast schon zu selbstverständlich für sie. Gibt es die Gefahr, dass Kids für diese Botschaft auch abstumpfen und dann, wenn sie größer werden, gar nicht richtig begreifen, wie gewaltig das ist? Und können wir dem als Eltern irgendwie entgegenwirken, damit es nicht so einen Gewöhnungseffekt gibt? Das ist halt normal, aber es bedeutet mir vielleicht auch in der Tiefe nicht so viel. Das gibt es ja bei Kindern aus christlichen Elternhäusern durchaus.
Das hört man ja immer mal wieder. Oh, ich habe leider kein so fulminantes Bekehrungserlebnis gehabt, so aus der Gosse direkt von der Drogenabhängigkeit zurück auf den Weg des Heils. Also jede Biografie ist anders und ich finde das immer schade, wenn man das so beschreibt, weil man ist vor vielem ja bewahrt worden und das ist grundsätzlich ist das ein segensreicher Weg. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Psalm 119, Vers 9 oder Vers 10 ist das und da liegt das ja schon drin. Also grundsätzlich, je früher man mit Jesus unterwegs ist, desto eher wird man bewahrt vor vielem auch Übel. Und nur, dass ich dann in Anführungsstrichen ein deutlicheres Bekehrungserlebnis vielleicht haben hätte können und mir die Größe Gottes deutlicher wird vielleicht. Ich denke, das ist wirklich so biografisch unterschiedlich, weil jeder Mensch ist herausgefordert für das, was er in Jesus erkannt hat, immer dankbar zu sein, zu bleiben, ein Leben lang. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das gilt für den, der sich vielleicht mit 9 Jahren entscheidet und kein krasses Bekehrungserlebnis gehabt hat. Das gilt aber auch für den, der sich vielleicht erst mit 23 entscheidet und aus der Lebenskrise rausgeholt worden ist von Gott. Der hat ja vielleicht auch noch 50 Jahre, für die er, wo er diese Dankbarkeit leben muss. Und der vielleicht aus der Gosse rausgeholt worden ist, der ist auch immer wieder herausgefordert, sich der Größe, nämlich an das zu erinnern, was Jesus für ihn getan hat. Und der Mensch vergisst im Allgemeinen schnell. Und der mit 9 Jahren zum Glauben gekommen ist und dadurch von vielem bewahrt worden ist, der darf immer dankbar bleiben für das, dass er jetzt schon zum Glauben gekommen ist und dass er eben vor vielen bewahrt geblieben ist auch. Und das müssen wir immer biografisch selber sehen. Wofür gilt es, Gott zu danken? Und seine Größe müssen wir immer wieder neu erkennen. Deshalb ist es gut, dran zu bleiben, Gott zu sehen, in seinem Wort zu lesen und darüber zu staunen, wer er ist, und uns immer wieder erinnern. Vergiss nicht.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. Lars und ich haben noch weiter gesprochen und dabei ist genug Stoff für eine Extra-Folge entstanden. Das heißt, nächste Woche gibt es noch einen Teil 2. Dann geht es um die Frage, was Evangelisation unter Kindern darf und was vielleicht auch nicht. Und wir sprechen darüber, welche Auswirkungen das Smartphone auf die Kinder- und Jugendarbeit hat. Wenn du Feedback oder Fragen für uns hast, dann schreib uns gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.